Servus Sportsfreunde, hier sind Jan und Michel von Gasgeflüster, dem Modcast für alle Motorradfans und Zweiradinfizierten.
Und heute reden wir darüber, wie Michel dank Horst Kowalski das Arschschleifen lernte. Gasgeflüster, der Motorrad-Modcast für alle Motorradfans und Zweirad-Enthusiasten. So, herzlich willkommen zu unserer ersten Folge unseres Gasgeflüsters-Modcast. Wir haben gesagt, wir möchten euch zu einem Stammtisch einladen. Dazu gehört natürlich erstmal ein gutes, leckeres Bier. Vorausgesetzt, ihr müsst jetzt gleich nicht mehr losfahren. Ich habe mir hier schon meine erste halbe eingeschenkt. Michel auch. Also, Michel, erstmal Prost.
Prost.
Jo, also, wir haben es angekündigt. Wir möchten uns ein wenig unterhalten. Michel, vielleicht auch erstmal zu dir. Schön, dass du heute mit mir hier bist, dass wir die Zeit jetzt gefunden haben. Du hast ja einiges erlebt. Wir haben uns kennengelernt. Puh, das war vor 2 Jahren um den Dreh, wenn ich mich richtig erinnere. Damals relativ unscheinbar, aber wenn man sich so ein bisschen mit dir unterhält, kommt dann ja doch einiges zum Vorschein. Du bist ja auch im Motorsport so ein bisschen aktiv, willst dieses Jahr erstmalig anfangen mit dem T-Cup, richtig?
Genau. Also toi toi toi, ich hoffe natürlich schwer, dass das klappt. Aktuell sind die Vorzeichen ja nicht so besonders gut, dank der uns alle betreffenden Corona-Krise. Aber ich habe die Hoffnung nicht aufgegeben, dass tatsächlich noch Rennen stattfinden und ich jetzt endlich dieses Jahr meine erste Zweirad-Motorrad-Saison oder Motorrad-Rennsaison viel besser fahren kann.
Ja, du hast es ja zwischen den Zeilen schon so ein bisschen andeuten lassen, weil deine bisherigen Motorsport-Erfahrungen sahen ja doch deutlich anders aus. Und hier spielt eine Person eine ganz, ganz große Rolle, nämlich Horst Kowalski. Als ich den Namen erstmal gehört habe, ja, wusste ich gar nicht, was ich so wirklich denken sollte. Man kann aber schon sagen, der Name ist Programm, oder?
Der Name ist tatsächlich Programm. Horst ist auf jeden Fall jemand, der, man kann ihn quasi als Hans Dampf in allen Gassen bezeichnen, ja, wirklich eine sehr, sehr umtriebige Person ist. Inzwischen, ich glaube, knapp 80 Jahre alt, also nicht mehr der Jüngste, aber das merkt man ihm tatsächlich nicht an. Immer noch ein Energiebündel und ja, wirklich extrem jung geblieben. Und Horst ist Seitenwagenfahrer, früher Beifahrer gewesen. Ich glaube, er ist irgendwie in den 70er und 80er Jahren, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, ist er als Beifahrer Seitenwagenrennen gefahren, sogar in der Weltmeisterschaft. Und ist dann, da gibt es eine Altersbeschränkung, ich glaube, man kann nur bis Mitte 50, darf man nur als Beifahrer Seitenwagenrennen fahren. Fahren geht aber noch und dann ist er nämlich danach ins Cockpit gewechselt und pilotiert seitdem ein Seitenwagengespann. Ja, und da hatte ich auch mehrmals das Vergnügen, mit ihm mitzufahren und dann natürlich, wie sagt man in dem Bereich so schön, als Schmiermaxe, als Beifahrer im Gespann. Ja, derjenige, der sprichwörtlich seinen Arsch hinhält, wenn es ans Kurvenfahren geht.
Lass uns mal von vorne anfangen. Also Seitenfahren ist ab 50 nicht mehr erlaubt. Geht das wohl einher mit erhöhtem Herzinfarktrisiko oder hat sich dann gezeigt, dass die Gelenke nicht mehr so mitspielten? Wie kam denn überhaupt der Kontakt denn zustande zu eben besagten Horst? An dieser Stelle auch ganz liebe Grüße unbekannterweise an Horst Kowalski, auf dass du noch viele Jahre
Gas gibst.
Lebhaft in den Anekdoten, ja, in den Anekdoten lebhaft vorhanden bleibst.
Richtig, genau. Also wie bin ich dazu gekommen? Das ist tatsächlich die sprichwörtlich wie die Jungfrau zum Kinde Geschichte. Und zwar war das im Sommer 2008, also ist jetzt tatsächlich 12 Jahre her, die ganze Geschichte ist schon ein bisschen älter. Damals habe ich noch studiert und ja, Motorsport ist teuer. Ich bin zwar damals schon Motorrad gefahren und hatte auch den einen oder anderen Rennstreckenausflug schon, aber während des Studiums, wenn du halt nebenbei arbeitest und alles selber finanzieren musst, ist halt das Thema Rennstrecke fahren im größeren Rahmen, also jetzt auch im Rahmen von Rennsport und Rennsaison eigentlich, ich sag mal, unbezahlbar, wenn man es wirklich selbst finanzieren muss. Und war aber ja mit dem Thema immer verbandelt und habe damals einen Freund von mir, Marc Bornehäuser, der ist damals, ich glaube, Sportbike-Pokal war das, gefahren. Den habe ich begleitet nach Schleiz zu einem Rennen und war da halt einfach, ich sag jetzt mal, als Boxenluder mit dabei, ne, um so ein bisschen zu helfen.
Ja, mit was für Motorrad ist er da gefahren?
Der ist damals eine Yamaha R6 ist der damals schon gefahren, damals die RJ11 war das damals, also das immer noch, also inzwischen gibt es ja seit 2017 das neue Modell, aber das Modell, was halt über die letzten 15 Jahre eigentlich, ich glaube, die am häufigsten eingesetzte 600er Supersport-Rennrakete ist. Genau, mit der ist er damals gefahren und ich bin eben da dabei gewesen, um mir ein bisschen Rennsport anzugucken, um ihm da so ein bisschen zu helfen. Und
muss man vielleicht auch noch an der Stelle kurz mal erklären, ja, Schleizer Dreieck ist ja nicht irgendeine Rennstrecke, sondern es ist, ja, ich glaube, mit einer der einzig verbliebenen Straßenrennstrecken für Motorradrennen, wo auch noch regelmäßig Motorradrennen eben ausgetragen werden. In Thüringen gelegen, ne? Normalerweise für den öffentlichen Verkehr zugelassen. Ich bin da auch mal mit dem Motorrad einmal drüber gefahren. Das ist schon der Wahnsinn, was da abgeht. Hoch und runter und Curbs, die gefühlt bis ans Knie hochreichen, gefolgt von Äckern und irgendwelchen Maisfeldern.
Ganz genau. Also hier noch als Randnotiz, das Schleizer Dreieck ist tatsächlich die älteste aktive deutsche Rennstrecke. Das erste Rennen dort stattgefunden 1923. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht um ein oder zwei Jahre vertan. 1923. Also, falls jemand zuhört und es besser weiß, schreibt es gerne hier in die Podcast-Kommentare. Aber 1923, also eine der ältesten Strecken, fast 100 Jahre alt. Und so wie du es gerade beschrieben hast, wirklich spektakulär, ist eine wirkliche Roadracing-Strecke und muss man mal gewesen sein. Also, viele Deutsche, die Rennstrecke fahren, sehnen sich dann auch oder wollen unbedingt einmal in den Schleit fahren, weil es halt einfach wirklich spektakulär ist. Genau, und wir damals eben im Sommer 2008 dort gewesen und ja, ich neben der Hilfsfunktion eigentlich hauptsächlich zum Bier trinken und Würstchen essen, wie man das in Thüringen
so
hat.
So wie heute?
Ja, genau, so wie man das eben in Thüringen macht. Und wir haben, weiß nicht, Freitag, glaube ich, haben wir das Fahrerlager bezogen, haben dann aufgebaut und sind dann eben da noch rumgekreiselt. Und damals fand in dem Rahmen auch der Under Cup statt. Das war so eine Seitenwagen-Hobbyklasse. Und sind da abends, Freitagabends noch durchs Fahrerlager geschlappt und haben uns da die Gespanne ein bisschen angeguckt und sind witzigerweise tatsächlich am Gespann von Horst Kowalski hängen geblieben, weil es damals das, ich sag mal, optisch am besten aufgebaute und spektakulärste Gespann war. Es gibt da zwei Klassen, das ist F1 und F2. Für diejenigen, die TT, also die Isle of Man zum Beispiel, gucken, da fahren ja auch Seitenwagen. Allerdings die F2-Variante, das sind quasi Gespanne mit bis zu 600 Kubik, wie man sie eben aus der Supersportklasse kennt. Da werden auch Motorradmotoren eingesetzt. Und der Unterschied ist, dass die Gespanne relativ kurz sind und bei den Formel-2-Gespannen der Motor vor dem Fahrer sitzt. Also der Fahrer lehnt sich quasi über den Motorblock drüber. Und bei dem F1-Gespann werden 1000 Kubikmotoren eingesetzt. Die sind deutlich länger von der Bauart. Und da sitzt der Motor hinter dem Fahrer. Der liegt auch ein bisschen flacher in diesem Gespann drin. Und wir standen eben da vor diesem Gespann. Und ich unterhalte mich so mit dem Marc und meinen so im Spaß noch zu ihm, es ist irgendwie, wäre schon geil, das mal auszuprobieren. Und ja, damit war die Sache aber eigentlich in dem Moment für uns abgehakt. Und dann bin ich wieder zum Abendprogramm übergegangen, eben Bierchen trinken und Würstchen essen. Und ja, dann Freitag rum, Samstag, Tagesverlauf, Trainings liefen schon. Und wir stehen mittags auch, ich wieder mit dem Würstchen im Gesicht, im Fahrerlager. Und da kommt eben über den Fahrerlagerfunk eine Durchsage, dass das Team Kowalski einen Beifahrer sucht. Damals hätte Didier...
Was war denn passiert? Jemand ausgefallen oder...
Genau. Damals hätte Didier Grams, auch Roadracer, 5- oder 6-maliger Champion der International Road Racing Championship.
War der doch noch 16 oder was, oder? Der ist ja noch gar nicht so alt.
Nee, der Didier ist jetzt... Wie alt ist der Didier? Der wird auch so Mitte, Ende 30 sein. Also ungefähr so alt.
Ja, mittlerweile ein Urgestein, kann man sagen.
Richtig.
In der deutschen Roadracer-Szene. Aber wenn du sagst, das war, keine Ahnung, vor wie vielen Jahren...
Genau, das ist 12 Jahre her. Da war der, ich schätze mal, so Mitte 20. Und der ist aber damals eben auch Motorradrennen gefahren und konnte, ich weiß gar nicht, aus welchem Grund er nicht dabei war. Auf jeden Fall ist er nicht gekommen und hätte damals im Gespann mitfahren sollen. Der ist ja auch immer so aussichtsweise beim Horst mit im Boot gesessen oder saß mit im Boot. Und genau, da stand der Horst oder das Team eben ohne Beifahrer da und haben dann eben einen Aufruf übers Fahrerlager gestartet. Und ich habe das selber so gar nicht wahrgenommen. Und der Marc klatscht mir dann aber so auf den Rücken und meint so, Mensch, das wäre doch was für dich. Und ich so, hä? was ist los? Und dann sagt er, ja, hier, die haben gerade über den Fahrerlagerfunk durchgesagt, da wird ein Beifahrer gesucht. Und da sind wir dann tatsächlich hingeschlappt und war uns vorher gar nicht so aufgefallen. Wir standen wieder genau vor dem Gespann, an dem wir am Freitagabend standen und eben philosophiert haben. Und genau, haben dann den Kontakt zu Horst gesucht, den auch hergestellt und so kurz geschnackt, wie wir denn vorgehen könnten. Und er meinte, ja, wir können es ja
mal. Wie viel Bier hattest du da schon intus?
Zu diesem Zeitpunkt eins tatsächlich. Also ich hatte zum Mittagswürstchen hatte ich mir auch ein kleines Bier gegönnt. Und bis es dann aber losging, war es dann irgendwie früher Nachmittag, also logischerweise unalkoholisiert da in den Beiwagen gestiegen. Ja, und bevor
und wie viel Bier hatte der Horst drin?
Der Horst trinkt gar keinen Alkohol, tatsächlich. Ich glaube, ich habe den Horst in der Zeit, in der wir zusammen unterwegs waren, nie Alkohol trinken sehen.
Muss man auch sagen, ist nicht unbedingt der Normalfall. Ne? Also ich war jetzt letztes Jahr beim IDM-Finale in Hockenheim und wenn du dir da die, wie heißt es, Beiwagenfahrer anschaust, das ist schon ein ganz besonderer Schlagmensch, kann man so sagen, oder?
Ja, absolut, absolut. Also das liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache. Ne? Seitenwagen an sich ist schon sehr, sehr speziell. Und ich glaube, du musst halt auch einfach ein sehr spezieller Typ sein, um dich dafür zu begeistern und ja, das noch hochzuhalten. Ne? Das war früher komplett konträr, komplett anders. Das sind Gespanne einfach Teil des öffentlichen Lebens gewesen. Autos gab es noch nicht so in den 50er und 60er Jahren. Da wurde eben viel mit Gespannen und mit Beiwagen gefahren. Da kannte man das eben so vom normalen Straßenverkehr. Und dementsprechend war auch die Faszination für die Rennen extrem groß. Und das muss man an der Stelle wirklich dazu sagen, das ist auch immer noch der absolute Wahnsinn. Also jeder, der das mal gesehen hat, findet das mega cool und mega spektakulär und feiert es extrem. Du würdest aber nicht drauf kommen, wenn du dieses Gespann so siehst. Und ja, du hast ja auch gar keine Bezugs- oder Kontaktpunkte, weil ja, wird nicht im Fernsehen übertragen, außer eben bei der TT. Aber TT ist halt auch schon wieder so ein Spezialfall, weil es eben Road Racing ist und ich sag mal, selbst unter den Motorradfahrern die Meinung dazu ja irgendwie gespalten ist. Genau, auf jeden Fall Seitenwagenfahrer, sehr, sehr spezielles Völkchen. Und da wird natürlich auch gern gebechert, wie das aber, glaube ich, überall so im Fahrerlager der Fall ist. Genau, aber Horst, absolut antialkoholisch unterwegs an dem Wochenende, an dem wir uns kennengelernt haben, nichts getrunken und auch danach nicht. Und bevor es dann aber losgehen konnte, war für mich dann erstmal angesagt, im kompletten Fahrerlager die Klamotten zusammenzusammeln, weil ne, ich war ja hingefahren, einfach nur, um dort zu sein, um mir die Rennen anzugucken.
Hattest nichts dabei?
Nichts dabei, ne? Also keine Stiefel, keine Handschuhe, kein Lederkombi, kein Rückenprotektor, kein Helm, nix, gar nichts. Und hab dann tatsächlich eben vom Marc, der damals dabei gewesen ist, der hat mir seinen Helm geliehen. Dann habe ich vom Shinky, der leider nicht mehr unter uns war, der hat mir dann Rückenprotektor geliehen. Protektor gab es vom Team Kowalski. Und die Stiefel hat mir damals der Anderl, das war quasi der Initiator dieses Cups, mir fällt jetzt tatsächlich gerade der Name nicht ein, der war der Einzige, der Seitenwagenstiefel in Größe 46 hatte. Und der hat mir seine Stiefel gegeben. Und an der Stelle nochmal riesen Dank. Der hat sie mir tatsächlich danach auch geschenkt.
Die konnte er auch nicht mehr wiederverwerten.
Naja, so schlimm ist es bei mir nicht. Ich weiß jetzt nicht, ob er sie unbedingt loswerden wollte oder er keinen Bock mehr drauf hatte, meine Käsestiefel dann anzuziehen. Weiß ich nicht. Lass mich jetzt mal dahingestellt. Auf jeden Fall, er hatte dann eben ein paar Stiefel in Schuhgröße 46. Ja, und dann war ich ausgestattet und hätte eigentlich loslegen können. Aber naja, man muss natürlich so einigermaßen wissen, wie es geht. Und ich habe dann auch noch Trockenübungen bekommen. Also mir wurde dann so grob gezeigt, wie man sich im Boot verhält, wie man sich bewegen muss, wie man sich festkrallen muss.
Also Boot ist das der Seitenwagen.
Genau, genau. Also wie man sich da am besten hin und her bewegt und ja, ich sag mal, versucht die Fliehkräfte zu nutzen, um die Geschichte so, ja, wie soll ich sagen, einfach und ohne Anstrengung wie möglich zu gestalten. Und ja,
kam das Training vom Horst selbst oder waren das andere Teams?
Nee, das war tatsächlich nicht der Horst selbst, sondern das war ein auch damals, glaube ich, noch WM-Fahrer, Seitenwagen, Beifahrer, jüngerer Typ noch. Mensch, jetzt fällt mir dein Name nicht ein. Mensch. Ah, es
aber
ist
halt einfach.
Vertrickt.
Also ganz offensichtlich half man sich da untereinander, ja, vielleicht auch nochmal herauszunehmen. Ich glaube, heute im Fußball, im modernen Fußball, müsste man da jetzt nicht auf die Idee kommen, dass Cristiano Ronaldo Messi irgendwie den Ball vorlegt beim Elfmeter.
Oder ihm die Schuhe leiht. Ich glaube, das ist gerade im Seitenwagenrahmen ist das natürlich ganz, ganz bestellt. Wie gesagt, das ist eine spezielle und auch sehr eingeschworene Gemeinschaft. Man ist da sehr nah zusammen, weil jeder wirklich ein Teil des Ganzen ist und ja, die Sache halt auch mit am Laufen hält. Ne? Es sind einfach nur wenig Leute, die das heutzutage noch betreiben wollen und auch können. Natürlich ist auch da ein enormer finanzieller Aufwand nötig, um das überhaupt zu machen. Und die wenigen, die eben da sind, die halten halt auch zusammen und sind eine wirkliche Gemeinschaft. Und da wird sich halt einfach sehr geholfen. Das ist, ich sag mal, ähnlich oder vergleichbar, wenn man im Road Racing, also im Straßenrennfahrerlager ist. Da ist wirklich eine sehr, sehr enge Gemeinschaft, eine familiäre Atmosphäre. Das ist, wenn man auf wirklich festen Rennstrecken unterwegs ist und da so von Box zu Box geht oder im Fahrerlager unterwegs ist, ist es nicht ganz so eingeschworen. Ist auch eine tolle Gemeinschaft, aber hier alles, was Road Racing oder Seitenwagen ist, ist nochmal eine ganz, ganz andere Liga. Und also nur eine Empfehlung an euch, wenn ihr mal Bock habt, euch das anzuschauen, nutzt die Gelegenheit, fahrt auf jeden Fall mal hin und guckt euch mal ja diese Atmosphäre und das Drumherum an. Wirklich ganz, ganz toll. Genau, also es wird sich auf jeden Fall sehr geholfen. Und dank der Hilfe ging es dann eben am Samstagnachmittag, ich glaube, es war dann das zweite Training, das erste war eben vormittags, das war schon durch, ging es dann für mich los. Und ja, an der Stelle muss ich halt auch sagen, Horst war da ein geduldiger Lehrmeister, was wohl auch nicht üblich ist im Seitenwagen-Fahrerlager. Es gibt wohl Fahrer, die halt in den ersten Runden schon die Spreu vom Weizen trennen. Und direkt.
Das heißt, wer rausfliegt, der bleibt draußen.
So sieht's aus, so sieht's aus. Also quasi
direkt Darwinismus gelebt im Fahrerlager.
Richtig, richtig. Das ist wohl nicht unüblich, dass da quasi ab dem ersten Meter angegast wird und Beifahrerverlust evaluiert wird. Okay, kann der Typ was oder kann der Typ nichts? Da war der Horst zum Glück etwas zurückhaltender. Und wir sind dann an dem Wochenende auch relativ gut zusammengewachsen. Und es war auch sehr, sehr spektakulär, denn...
Warte, lass uns vielleicht einmal kurz den Schritt noch davor gehen, weil was mir unter den Fingernägeln brennt, ist, wie hast du dich gefühlt, als du von den Trockenübungen dann das erste Mal bei laufendem Motor daneben dran saßt? Ich hatte das Vergnügen, mir das letztes Jahr das erste Mal live anzuschauen bei Wagenrennen. Ich hatte meine Freundin dabei, die konnte nicht hinschauen. Ich musste ja immer sagen, wann die Motorräder gerade auf der Zielgerade wieder Gas geben konnten und dort angekommen sind und eine Runde erfolgreich überstanden hatten. Weil es ist ja schon wahnsinnig spektakulär, wenn man das vom Rand zuschaut. Und ich würde mir wahrscheinlich direkt ins Leder machen, wenn man mir sagen würde, setz dich da jetzt rein und gib Kelle.
Ja, also ich kann das ganz kurz beschreiben. Im übertragenen Sinne hatte ich auch sprichwörtlich die Hosen gestrichen voll. Dem war natürlich nicht so, aber mir, trockener Mund, ja, mir stand das Brecherle quasi an der Unterlippe, weil ich halt einfach unendlich nervös war. Ne? Also du hast logischerweise auch Schiss, vor allen Dingen, du setzt dich halt zu irgendjemandem ins Boot, in den Beiwagen, auf das Moped. Jeder, der Motorrad fährt, weiß, es ist nicht unbedingt einfach, mit irgendjemandem mitzufahren, den man nicht kennt. Es ist einfach eine Vertrauenssache. Und das ist halt
ein Hattest du dich über den Horst im Vorfeld informiert? Irgendwie die Zahlen angeschaut? Wie oft hatte er einen Crash? Wie viele Beiwagenfahrer hat er verloren in seiner Karriere?
Nee, gar nicht. Also wie gesagt, 2008, damals war das mit dem Internet und Google und allem noch nicht ganz so ausgeprägt. Vor allen Dingen nicht im Osten. Das war ja, wie soll ich sagen, multimediale Einöde. Netzabdeckung gleich null. Und da gab es dann halt nichts zu recherchieren. Und selbst wenn ich es gekonnt hätte, wie gesagt, das Thema Seitenwagen ist jetzt nicht so medial präsent, dass du da auf Anhieb wirklich aufschlussreiche Informationen bekommst. Und das ist eben so diese Gesamtsituation, die das natürlich extrem schwierig und angespannt für mich gemacht hat. Ne? Du setzt dich halt zu irgendjemanden, man muss sich vorstellen, du setzt dich nicht zu jemanden aufs Motorrad, sondern du setzt dich zu jemanden aufs Motorrad, den du vorher noch nicht kanntest, und fährst mit ihm Rennstrecke. Und du willst halt auch zu zweit Knie schleifen, weil es geht ja um die Wurst, ne? Es geht ja ums Rennfahren. Und dementsprechend war ich halt auch sehr, sehr angespannt und nervös. Und muss, hier kann ich mich nur wiederholen, an der Stelle nochmal Horst ein dickes Lob und einen dicken Dank aussprechen dafür, dass es halt wirklich hat ruhig angelassen. Und ich, ja, die ersten Runden gut überstanden habe, den ersten Turn gut überstanden habe, wir aber trotzdem von den Zeiten schon im zweiten Training so waren, also in meinem ersten Einsatz, im Ablauf der Veranstaltung, zweiten Training, dass wir uns da von den Zeiten mit im Qualifikationsbereich bewegt haben, also auf jeden Fall mitfahren konnten. Und ja, ich bin dann logischerweise am Anfang extrem verkrampft drauf gewesen und das hast du dann auch nach dem Turn gemerkt, ne? Also extrem K.O., angespannt, du bist natürlich extrem fokussiert die ganze Zeit, ne? Konzentrierst dich auf alles, was da passiert und jeder, der halt mal schneller Motorrad gefahren ist oder irgendwie auch auf der Rennstrecke schon unterwegs war, weiß, wie kräftezehrend das ist. Und ja, was noch dazu gesagt werden muss, ein Beiwagen oder ein Gespann wird normalerweise immer angepasst auf Beifahrer und Fahrer. Also der Fahrer, der Fahrersitz, die Kuhle, in der der quasi drin liegt, ist auf ihn modelliert. Und so ist es tatsächlich auch beim Gespann. Also die Position der Griffe und teilweise auch eben die Form der Verkleidung ist so ein bisschen den Vorlieben des Beifahrers angepasst. Das war bei mir natürlich nicht der Fall. Das hatte zur Folge, dass ich nach dem ersten Turn schon blaue Flecken so komplett auf der rechten Seite hatte, auf der man eben aufliegt, auf der Verkleidung. Da gibt es ja auch kein Polster oder so, sondern du liegst ja wirklich auf dem harten Laminat. Und da kann ich jetzt schon mal von weggreifen, auf jeden Fall am Ende des Wochenendes sah ich halt auf der rechten Seite aus wie ein geprügelter Hund, von oben bis unten blau, weil du dir halt einfach durch die vielen Vibrationen und Stöße so viele blaue Flecken zuziehst, dass halt einfach, ja, du aussiehst, als hättest du einen Ringkampf oder einen Boxkampf verloren.
Aber jetzt hast du es ja schon mal vorgenommen, du hast es zumindest überlebt.
Ja. Also wir quatschen jetzt hier auch und es war auch nicht der erste, aber auch nicht der letzte Einsatz. Wir sind danach tatsächlich einige Male gefahren, sowohl im anderen Cup. Wir haben uns sogar in die IDM getraut. Also ich bin tatsächlich ein Wochenende IDM Seitenwagenrennen gefahren.
Wo war das?
Das war am Hockenheimring, tatsächlich beim Saisonfinale in Hockenheim. Ich glaube, war das 2010? Ich glaube, Saisonfinale Hockenheim 2010. Und ich sag mal, das war so die spektakulärste Geschichte. Und leider muss ich sagen, sind wir das Rennen damals nicht zu Ende gefahren. Wir hatten einen Motorschaden, wenn ich mich richtig erinnere. Leider ein Schicksal, das uns immer mal wieder widerfahren ist. Ich glaube auch an meinem letzten Rennwochenende Seitenwagen, das war in Frohburg, also auch ein Straßenrennen. Liegt auch so an der thüringisch-sächsischen Grenze, noch auf der Thüringer Seite, wenn ich mich richtig erinnere oder wenn ich das richtig weiß. Genau, im Frohburger Dreieck. Und da eben auch die Trainings mitgemacht und leider das letzte Rennen aufgrund von Motorschaden ausfallen lassen müssen. Und ja, das war dann tatsächlich auch für mich so das letzte Mal Seitenwagenrennen 2011 dann, wie gesagt, also über 3 Jahre hinweg immer mal wieder zu Horst nicht ins Bett, sondern ins Boot gestiegen und da die verschiedensten Rennstrecken unsicher gemacht.
Bereust du es oder vermisst du es?
Also weder noch. Ich bereue es natürlich nicht, weil es damals eine unendlich gute Gelegenheit war, um Motorsport zu betreiben, um da dabei zu sein, um Rennatmosphäre und Rennerfahrungen zu sammeln. Genau, das wollte ich ja noch erwähnen. Gleich beim ersten Rennen waren Klaus Klaffenböck und Christian Parzer mit dabei.
Wer kennt sie nicht?
Klaffi ist tatsächlich auch in Rennsport-Urgestein. Die sind beide aus Österreich. Und Klaus Klaffenberg hat tatsächlich auch die TT gewonnen im Gespann. Allerdings nicht mit Christian Parzer im Boot. Da gab es dann, ich glaube, da waren irgendwie spektakulären Drogengeschichten, weswegen er Österreich nicht verlassen durfte. Hieß es zumindest gerüchteweise. Auf jeden Fall ist er nicht mit auf der TT angetreten. Auf jeden Fall Klaus Flassenböck, damals WM gefahren auch, also Seitenwagen-WM. Und die waren damals mit dabei, mit dem F2 gespannt. Und das war halt einfach abartig, wie die da um den Kurs geprügelt sind. Und da gibt es auf dem Schleizer 3 gibt es eine ganz, ganz eigentlich nur spektakuläre und bekannte Stellen. Da gibt es den Buchhübel. Das ist der höchste Punkt der Strecke. Da sitzt auch da steht auch die größte Zuschauertribüne. Und da sitzen dann immer, was passt denn auf die Tribüne? Also ich schätze mal, es ist fast im vierstelligen Bereich, was da an Leuten hinpasst. Also da ist wirklich Alarm, auch von Fanseite. Das ist auch im Schleizer Dreieck tatsächlich so. Und da gibt es eine Linkskurve, die geht über die Kuppe. Und die haben uns halt teilweise überholt. Und du siehst halt, wie die über diese Kuppe, über diese Links gehen. Ne? Der Christian Parzer links draußen hängt, der Arsch am Boden schleift. Und das Beiwagenrad aber quasi in die Luft geht, also quasi das Gespann abhebt, nur auf den Rädern auf der rechten Seite, auf der Fahrerseite, quasi über diesen Hügel fliegt. Also wirklich abartig. Und die haben halt performt vom Feinsten. Und ja, da kann ich tatsächlich sagen, ich bin mit einem TT-Sieger zusammen in einem Rennen gefahren. Das war damals schon gleich für den ersten Versuch eine ganz, ganz tolle und spektakuläre Geschichte auf jeden Fall.
Das glaube ich dir auf jeden Fall. Du hast es eben schon angesprochen, es ist doch relativ risikobehaftet, gerade dann, wenn mal jemand abhebt, dann ist es doch meistens sehr unschön, der Ausgang. Bevor wir aber auf sowas eingehen, vielleicht hier mal meine Frage, hattest du denn selbst die Gelegenheit, mal so ein Gefährt, und wenn es nur durch die Boxengasse war, ein bisschen zu bewegen?
Leider nicht. Also ich saß mal im Gespann drin, und dadurch, dass aber, wie gesagt, die Fahrerposition auf den Fahrer angepasst ist. Also der sitzt da wirklich eingeklemmt, sag ich jetzt mal, wie eingegossen in seiner Fahrerposition. Und der Horst ist relativ klein. Ich glaube, der ist, ich schätze mal, mindestens einen Kopf kleiner als ich. Relativ, also sehr schlank auch. Und seine Fahrposition war für mich einfach unpassend. Also ich hätte die Pedalerie, die es auch beim Gespann gibt, gar nicht bedienen können, sodass ich halt einfach bei ihm im Gespann keinen Platz gefunden habe und einfach auch so nicht fahren konnte.
Verstehe ich, aber was sagen? Wie muss man sich das denn vorstellen? Was sind deine Eindrücke von den Fahrern dort? Jetzt als Zweirad-Enthusiast auf einmal dann drittes Rad mit Personen neben sich zu haben. Wie ist das fahrerisch?
Also es ist komplett anders als Motorradfahren, ne? Weil du fährst ja keine Schräglage, ne? Sondern du brauchst ja den Beifahrer zur Gewichtsverlagerung. Deswegen hängen die sich ja auch so in den Kurven so spektakulär, entweder rechts über die Verkleidung mit dem Kopf fast auf dem Asphalt rechts raus oder in Linkskurven eben mit dem Arsch komplett neben das Beiwagenrad, um eben durch die Gewichtsverlagerung dafür zu sorgen, dass du die Kurven mit maximaler Geschwindigkeit fahren kannst, ohne dass das Gespann sich überschlägt. Und das ist einfach von der Fahrdynamik und auch vom Vortrieb, man muss sich vorstellen, die Räder sind ja keine, das sind ja keine Motorradräder, sondern die sehen, wie soll ich sagen, aus wie geschrumpfte Formel-1-Reifen. Also es sind auch Slicks, profillos, keine Kontur, sondern eine flache Aufstandsfläche, wie das eben bei einem Formel-1-Auto dabei ist. Und gerade beim Start zum Beispiel liegt der Beifahrer auch auf dem Antriebsrad, um extrem viel Traktion einfach generieren zu können. Und das geht einfach raketenartig vorwärts. Das ist wirklich brutal. Und genauso wird eben auch verzögert, weil eben die Aufstandsfläche der Räder so groß ist und du halt einfach ultra rein ankern kannst, weil halt die Räder nicht oder viel, 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 viel später zum Blockieren neigen, als es bei einem normalen Motorrad der Fall ist. Klar, das brauchst du natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, weil das Gespann natürlich ein bisschen schwerer ist als ein gängiges Motorrad, ne? Du hast ein Rad mehr, du sitzt logischerweise auch zu zweit drauf, aber ich glaube, das Gewicht des Gespanns ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, von so einem Formel-1-Gespann so bei 250 Kilo, also immer noch überschaubar. Und wie
da
gesagt,
sagen die meisten GS-Fahrer ja dreimal drüber.
Ja, richtig, richtig. Und wie gesagt, du hast einfach andere Voraussetzungen, Schwerpunkt extrem niedrig, breite Aufstandsfläche und so. Also das geht wirklich brutal vorwärts, wenn du da ein eingespieltes Team zwischen Fahrer und Beifahrer hast. Und das ist halt auch was viele nicht wissen oder vielleicht auch so ein bisschen verachten. In einem guten Gespann sind Fahrer und Beifahrer wirklich ein Team. Jeder der beiden macht 50% der Performance aus. Also ein guter Fahrer ist nichts ohne einen guten Beifahrer. Und ja, du brauchst halt einfach die Kombination, um ein siegfähiges Paket zu haben, will ich jetzt mal sagen.
Das wäre jetzt auch noch meine Frage gewesen, auch technisch. Wie herausfordernd muss man sich das vorstellen als Beifahrer, wenn du jetzt an die klassischen Motorradfahrer denkst, ob du da jetzt zum ADAC gehst, ob du da jetzt zu irgendwelchen Renninstruktoren gehst oder sonstigen Trainings. Da sagt ja jeder was anderes und du kannst so 1000 verschiedene Sachen einüben, ob das Blickführung ist, Oberkörperhaltung, Haltung des Poppes oder der Füße. Wie muss man sich das als Gespannfahrer vorstellen? Gibt es die heilige Bibel mit dem einen Weg, wie das Gold ist? Wie oft musstest du dann tatsächlich trainieren und konntest du bei dir in deinem Amateurbereich, möchte ich es jetzt mal nicht verachtlich nennen, nennenswert dich steigern in deiner Leistung?
Also ich sag mal, eine nennenswerte Steigerung war eigentlich nicht möglich, dadurch, dass wir halt nur sporadisch zusammen gefahren sind und ich mich jetzt auch körperlich nicht wirklich darauf vorbereitet habe. Also eine gesunde Konstitution braucht es einfach. Du musst einfach fit sein, ne, weil es, wie gesagt, körperlich sehr anstrengend ist oder sehr anstrengend sein kann. Also wichtig beim Seitenwagenfahren als Beifahrer ist, das hatte ich vorhin schon mal angedeutet, dass du die Fliehkräfte nutzt und die Punkte halt sehr genau und also genau kennst und auch gut erwischst, an denen Bewegungsänderungen des Gespanns erfolgen müssen und du dich eben auch als Beifahrer entsprechend positionieren musst. Und wenn du da eben diese Punkte genau erwischst, bewegst du dich, ich sag mal in Anführungsstrichen, fast schwerelos auf dem Gespann. Aber das ist natürlich nicht so einfach, weil der Fahrer natürlich auch nicht immer die Kurven oder die Runden absolut exakt gleich fährt. Das ist vor allen Dingen natürlich im Rennbetrieb der Fall, weil du halt einfach gerade in der Start- und Anfangsphase logischerweise viel Verkehr hast, du die Linie wechseln musst, du Ausweichmanöver hast etc., die du halt irgendwie als Beifahrer mitgehen musst oder solltest. Und dann eben auch unvorhergesehene Bewegungen stattfinden. Grundsätzlich ist es aber, wie gesagt, so, dass wenn du da das perfekte Timing hast, du dich relativ einfach auf dem Gespann bewegen kannst. Wenn du einen schnellen, flüssigen Fahrer hast, ist das relativ einfach, wenn du den Punkt richtig erwischst. Wenn du ihn aber verpasst, dann wird es richtig haarig, weil du dann quasi gegen die Physik arbeitest und da sind halt wirklich immense Kräfte am Start und dann ist es extrem schwierig, überhaupt noch hinterherzukommen. Ich habe das zweimal leidvoll erfahren. Einmal auch in Schleiz, Eingang statt Ziel. Da gibt es eine Schikane rechts, links und dann raus auf die Stadt Ziel. Da habe ich bei dem Wechsel von rechts auf links quasi den Punkt verpasst und das Gespann ging schon nach rechts und ich war noch auf dem Weg nach links. Da hat es mir gefühlt fast den linken Arm abgerissen. Also da habe ich wirklich auch ewig lang Probleme dann danach mit gehabt, weil ich mir irgendwas gezerrt habe. Und ähnliche Situation am Salzburgring, auch raus auf Stadtziel, auch wiederum eine Links. Und da habe ich eben auch den Punkt verpasst und da bin ich tatsächlich aus dem Boot gestürzt, da bin ich dann rausgefallen. Was in der Geschichte bei einem Gespann relativ entspannt ist, sage ich jetzt mal, weil du bist ja schon am Boden, ne? Du fällst nicht tief. Und als Beifahrer hast du es relativ gut, ne? Wenn du halt aus dem Boot fällst und ich sag jetzt mal platt nicht von einem anderen Gespann überfahren wirst, passiert dir relativ wenig, weil du halt es gibt keine Highsider oder sowas in diese Richtung. Wenn du eben rausfällst, gibt natürlich die Möglichkeit, dass sich das Gespann beim Überschlag oder so wegkatapultiert. Das sind dann die fieseren Geschichten. Aber so, wenn du halt aus dem Boot stürzt, ist es eigentlich relativ entspannt. Und tatsächlich ist es so, dass bei Seitenwagenunfällen der Beifahrer eigentlich derjenige ist, der in der glücklicheren Position ist, weil er sich eben vom Gespann trennen kann oder automatisch trennt, ne, weil er halt irgendwie entweder weggeschleudert wird oder halt rausfällt. Und das ist beim Fahrer eben nicht der Fall. Und wenn der Beifahrer als Gegengewicht fehlt, neigt das Gespann eben auch dazu, sich zu überschlagen. Und für den Fahrer ist das halt verheerend, weil der eben, wie ich es vorhin beschrieben habe, so in diesem Gespann, ich sag mal, fast eingezwängt ist und der kommt halt nicht raus, ne? Wenn es dumm läuft und kriegt dann halt dementsprechend die volle Breitseite, wenn das Gespann irgendwo einschlägt oder wenn das Gespann sich eben überschlägt und ist da eigentlich in der gefährlicheren Situation, als es der Beifahrer ist.
Und du bist immer heil geblieben. Die Rennen waren soweit immer problemfrei, ganz offenbar. Trotzdem, du hast es angesprochen, das Risiko fährt natürlich immer mit. Würdest du das denn höher einschätzen als bei herkömmlichen Motorradrennen?
Nee, würd ich glaube ich, nicht sagen. Wie gesagt, ich denke, dass das, also gerade aus Beifahrersicht ist eben das Verletzungsrisiko in dem im Unfall oder im Fall eines Unfalls etwas niedriger, als es bei einem Straßenfahrer ist, weil ne, die typischen Unfälle, die man eben kennt, sind halt doch mit einer gewissen Fallhöhe verbunden bei einem Motorradfahrer oder mit einer nicht zu verachtenden Fallhöhe, wenn es eben zu einem Highsider kommt und du halt wirklich aus dem Sitz katapultiert wirst. Es gibt, wie das in allen Zweirad-Rennsportarten ist oder in Motorrad-Rennsportarten, da regelmäßig Unfälle. Mir wäre jetzt, glaube ich, nicht bewusst, dass es wirklich gefährlicher ist. Aber da müsste man tatsächlich die Statistik fragen. Also ich würde es jetzt ad hoc nicht als wirklich gefährlich einschätzen.
So ein bisschen hat man ja aber jetzt schon den Eindruck, dass das ganze Thema eingeschlafen ist, oder? Also die Horst Kowalskis der heutigen Zeit gibt es eigentlich gar nicht mehr so richtig. Wie siehst du das?
Die sind noch aktiv bei Klassikveranstaltungen. Das sind ja eh so Geschichten, die so ein bisschen, also noch mehr als normale Motorrad-Rennsport-Geschichten abseits der Öffentlichkeit laufen, wo vielleicht mal im Regionalblättchen oder in der regionalen Zeitung irgendwie ein kleiner Artikel zu finden ist, wenn am Wochenende irgendwie auf einem Flugplatz eine Klassikveranstaltung oder ein Klassikrennen stattgefunden hat. Also da passiert schon noch was. Und da gibt es auch wirklich spektakuläre Sachen, zum Beispiel am Schottenring in Hessen ist das. Und auch in Zschollau, das ist auch im Erzgebirge, da gibt es schon noch kleine Veranstaltungen, wo da viel passiert, aber das findet eben hauptsächlich abseits der Öffentlichkeit statt. Dann ist logischerweise im Rahmen der IDM gibt es immer noch Seitenwagenrennen. Jetzt bleibt natürlich zu hoffen, dass dieses Jahr da überhaupt was stattfindet. Wie gesagt, da haben wir ja diese kleine Corona-Geschichte, die da im Moment gerade alles schwer durcheinander würfelt. Und da passiert schon noch was und es gibt eben auch viele Fans und Enthusiasten, die das eben am Laufen halten. Aber grundsätzlich wird es tatsächlich von Jahr zu Jahr weniger. Das ist zumindest mein Eindruck auch, ja.
Ja, den teile ich auch so ein bisschen. Das ist eigentlich super schade, weil es sind eigentlich ja nochmal ganz spezielle Typen, die da zugegen sind. Es sind spektakuläre Rennen. Es ist eigentlich ja auch ein Einstieg, da man sich ja die Kosten so ein bisschen teilen kann, der vielleicht für viele auch naheliegen würde. Wie siehst du das? Glaubst du, man kann da heute überhaupt noch so einsteigen oder muss man da eigentlich vor 20 Jahren schon reingeboren worden sein?
Nee, also tatsächlich der Einstieg ist, glaube ich, weniger ein Problem. Ne? Also wie gesagt, es gibt da Enthusiasten in jeglicher Hinsicht, also sowohl von den Fans, das muss ich halt an der Stelle auch noch dazu sagen, dass es wirklich echt abgefahren, vor allen Dingen, wenn man in Schleiz oder in Frohburg, ich sag jetzt mal so, im Epizentrum des deutschen Rennsports, ne, da im sächsisch-thüringischen Raum unterwegs ist. Bin ja mehrmals in Frohburg gespannt gefahren und war auch mehrmals in Schleiz und da kommen dann tatsächlich Leute im Jahr danach zu dir und haben Fotos von dir gemacht und wollen Autogramme, weil du irgendwann als Hans Wurst im hinteren Starterfeld irgendwo mit unterwegs gewesen bist. Also da gibt es schon noch Interesse dran und da gibt es Fans und wie gesagt eben auch die Enthusiasten in den entsprechenden Fahrerlagern und in den entsprechenden Gruppen, die eben Technik zur Verfügung stellen, die Kontakte nach Großbritannien haben, wo das eben auch noch stark ist. In Frankreich wird auch spannend noch gefahren. Es gibt Veranstalter oder Privatpersonen auch, die entsprechende Trainingsveranstaltungen vorbereiten, eben auch zum Beispiel in ich glaube, Pau-Arnaud ist das, gibt es eine, nee, in Val-d'Ivienne. In Val-d'Ivienne in Frankreich gibt es eine Trainingsveranstaltung im Frühjahr immer für Seitenwagen und Gespannfahrer. Also da ist schon noch Aktivität da und weil die natürlich sehr an ihrem Hobby und dem Rennsport hängen, sind die natürlich auch geneigt, logischerweise neue Interessierte und Einsteiger ja zu unterstützen, an der Sache teilzuhaben, Spaß zu finden, entspannt zu bekommen und da auch technisch und was Material angeht, eben beraten zur Seite zu stehen. Also da gibt es schon noch Möglichkeiten. Aber wie das eben in allen Bereichen im Rennsport der Fall ist, da braucht es eben auch von den Fahrern und Beifahrern Herzblut und Zeit und Energie und finanziellen Aufwand, um das eben voranzutreiben. Und ja, da braucht es eben, ja, eben diesen speziellen Schlag Mensch und Leute, die das am Leben halten.
Wenn du heute nochmal mit dem Gedanken spielen würdest, als Seitenwagenfahrer einzusteigen, wie würdest du anfangen?
Also grundsätzlich ist mit Sicherheit der Kontakt über die Veranstaltung und der direkte Kontakt im Fahrerlager die optimale oder die einfachste Weise. Erstens, um sich mit dem Thema so mal ein bisschen auseinanderzusetzen, denn man braucht ja irgendwie den Auslöser zu sagen, okay, ich will jetzt gespannt fahren. Das musst du halt irgendwie gesehen haben. Wie gesagt, die Wahrscheinlichkeit, dass du es irgendwo in den Medien wahrnimmst, außer über irgendwelche YouTube-Videos von der Isle of Man oder irgendwie Berichterstattung in dem Rahmen, ist eigentlich vernichtend gering. Das heißt, du musst es irgendwo an der Veranstaltung sehen und das wäre meiner Empfehlung nach auch der Moment, in dem Mann oder Frau, je nachdem, wer das machen will, es gibt natürlich auch Frauen, die gespannt fahren. Es gibt tatsächlich Pärchen, die gemeinsam gespannt fahren, finde ich auch eine sehr, sehr spannende Sache. Also, wenn jetzt jemand zuhört und denkt, hey, ich will irgendwas Spektakuläres mit meiner Perle machen, fahr doch Seitenwagenrennen. Geht, ist ein Teamsport, habt ihr beide was davon. Muss halt nur geklärt werden, wer fährt und wer sitzt im Boot.
Und wer die Lebensversicherung abschließt.
Richtig, das sollte man im Idealfall vorher tun, genauso wie Berufsunfähigkeit. Also, wenn ihr bevor ihr in den Rennsport einsteigt, macht das alles vorher. Und genau, also da sind auf jeden Fall die Veranstaltungen die beste Möglichkeit, um da in Kontakt zu kommen. Wie gesagt, die Leute sind sehr offen und speziell und daran interessiert, die Geschichte am Laufen zu halten. Wenn man da mit ernstem Interesse rangeht, findet man auf jeden Fall jemand. Eine Anlaufstation in dem Rahmen, auch ein Initiator, der da die Sache mit am Laufen hält, ist der Eckhard Rösinger. Der hat jahrelang auch so eine Hobbyklasse mit am Leben gehalten und mit initiiert und mit organisiert. Und wenn ich das richtig erinnere, hat er auch teilweise Seitenwagenrennen damals auf Eurosport moderiert. Also der ist wirklich ein Urgestein der Szene. Der wäre auf jeden Fall ein richtiger Ansprechpartner. Und ansonsten immer, wie gesagt, über die Veranstaltung einfach zu einem Team hinstiefeln, vielleicht noch zwei Bier mitbringen und dann kommt man da auf jeden Fall ins Gespräch.
Dann haben wir jetzt sehr viel gelernt über den Einstieg in ein sehr unorthodoxes Hobby, die Rahmenbedingungen, über ganz besondere Fahrer mit einem gewissen Spleen zu einem besonderen Hobby und Sport. Michel, ich denke, wir haben hier einen guten Schlusspunkt gefunden. Alle, die weitergehend Interesse daran haben und auch einen Einstieg, die können sich gerne natürlich auch bei Michel dann direkt melden. Der steht da auch gerne mit seiner noch Expertise zur Verfügung. Wir würden uns natürlich auch, wir sind, glaube ich, beide brennende Verfechter für eine Unterstützung von solcher Sportarten. Es ist schade, wenn man sich anguckt, wo der Motorsport in Deutschland so ein bisschen steht, wie der sich entwickelt. Umso schöner ist es, wenn man dann noch so ein paar verbliebene Kaliber sieht, die an solchen Wochenenden, die nicht durch Corona-Ausgangsbeschränkungen oder Ähnliches betroffen sind, das Zepter hochhalten, diesen Motorsport weiter begehen. Es ist verrückt, es ist spektakulär, aber immer sehenswert. Ich denke, das ist ein ganz gutes Schlusswort. Schaltet auch das nächste Mal ein.
So macht es. Hat uns sehr gefreut, dass ihr zugehört habt. Bleibt geschmeidig, fahrt ordentlich Moped, passt auf euch auf und wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Gasgeflüster.
Der Modcast. Prost!
Prost!